Schönen guten Tag, dies ist die Folge 76 der Ping-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und ich begrüße heute einen alten Bekannten, mit dem ich mich bereits Ende August dieses Jahres unterhalten habe. Ich begrüße in Köln Professor Matthias Schrappe. Grüße Sie, Herr Schrappe.
Grüße Sie, Herr Schrappe.
Herr Schrappe, in diesen bewegten Tagen sind wir wieder alle sehr aufmerksam und verfolgen die weiteren Entwicklungen. Sie sind, für die, die Sie nicht kennen und den Podcast 68 nicht gehört haben, Sie sind Internist, Infektiologe Sie haben eigentlich Ihr gesamtes Berufsleben in leitenden Positionen im Gesundheitswesen und vor allen Dingen in Krankenhäusern verbracht und Sie kennen, glaube ich, Krankenhäuser von innen wie kaum jemand anders. Und haben sich jetzt immer wieder zu Wort gemeldet in der Corona-Krise mit ihrer Expertise und mit einem Netzwerk um sie herum, mit verschiedenen Arbeitspapieren, die sie veröffentlichen, auf der Website www.corona-netzwerk.info. Wer das noch nicht kennt, dem sei das ganz dringlich ans Herz gelegt, sich da auch zu informieren. Als wir uns unterhielten Ende August, hatten wir natürlich wieder noch eine ganz andere Situation. Damals gab es aber eine Gemeinsamkeit zu jetzt, denn damals wurde gerade das Infektionsschutzgesetz geändert. Jetzt ist es nochmal geändert worden. Man hat damals in das Infektionsgesetz hereingeschrieben, dass man nicht mehr die Maßnahmen von Inzidenzzahlen abhängig macht, sondern stattdessen auf einen sogenannten Hospitalisierungsrate schaut, die auch gestern nochmal wieder auftauchte, als sie in der Ministerpräsidentenkonferenz verhandelt wurde. Herr Schrappe, haben Sie eine Erklärung dafür, warum, obwohl man ja im Sommer eigentlich schon gesagt hat, dass die Inzidenzzahl, also jetzt jedenfalls, nur eine eher doch unwesentliche Aussagekraft hat, warum man trotzdem jeden Tag aufwacht und wieder von Inzidenzzahlen hört? Warum sind die immer noch so, warum halten die sie immer noch so hartnäckig im Gespräch?
Naja, ich denke, es ist das Bedürfnis der Politiker, der Politik, aber vielleicht auch der ganzen Gesellschaft, die Angelegenheit, sage ich mal, also diese Epidemie, der wir Zeuge werden, einfach zu beschreiben. Nicht? Das ist, man möchte gerne die eine Zahl haben, an der man alles festmacht, verkennt allerdings dabei ein wesentliches Charakteristikum jeder Epidemie, nämlich, ich sage das mal umgangssprachlich, dass sie tut, was sie will. Also, dass sie als komplexes System abläuft. Das heißt, dass sie nach Regeln abläuft, die auf keinen Fall mit einer einzigen Zahl zu erfassen sind, sondern nur durch ein sehr umfängliches Geflecht von Zahlen und Indikatoren. Aber das macht das komplizierter und die Politik zum Beispiel möchte in den ganzen Wahlkämpfen und in den Auseinandersetzungen auch innerhalb der Parteien, das haben wir in den letzten Monaten alles mitgekriegt, natürlich möglichst mit einer Zahl hantieren und dem Gegner da Untätigkeit zum Beispiel vorzuwerfen. Und natürlich auch in der Steuerung der Gesellschaft, in den gesetzlichen Vorgaben möglichst einfache Werte zu haben, damit man sich nicht in die Niederungen einer wirklich fachlich adäquaten Steuerung da begeben muss. Andere Länder machen das besser. Frankreich zum Beispiel hat schon sehr früh mit einem ganzen Katalog von Kennzahlen gearbeitet, aber bei uns ist das halt nach wie vor so sehr einfach gestrickt. Die Melderate, Vulgo-Inzidenz, als einen Wert oder dann auch zu sagen, also das wird sich abgelöst durch die Hospitalisierungsrate. Das ist gut, die Hospitalisierungsrate, aber als alleiniger Wert ist es genauso hilflos. Das haben wir auch in einer letzten Thesenpapier wieder gesagt.
Warum sagen Sie die Hospitalisierungsrate? Ja, so wie Sie gestern mit 369, ist das, glaube ich, ein Ministerpräsidentenbeschluss gestern. Wieso ist die auch hilflos, haben Sie gerade gesagt?
Ja, Natürlich, sie ist eine wichtige Information. Nur alle Entscheidungen jetzt von diesem einen Wert abhängig zu machen, Patienten, die sehr viele Begleiterkrankungen haben, das sind Informationen, die eine ein und dieselbe Hospitalisierungsrate unter völlig anderem Licht erscheinen lässt. Und das Dritte natürlich, sind es geimpfte Personen oder ungeimpfte Personen und wie viele ungeimpfte Personen gibt es in einem, meinetwegen, Landkreis? Also nehmen wir das Beispiel, in einem Landkreis gibt es nur Geimpfte, könnte man sich ja theoretisch vorstellen. Dann hat eine Hospitalisierungsrate von 3 eine völlig andere Aussage, als wenn das ein Landkreis ist, wo nur 50% geimpft sind. Also dieses schöne, einfach klingende ist beim näheren Hinsehen, ja, der Begriff ist gut, hilflos. Es ist ein hilfloses Unterfangen, damit alleine dann steuern zu können. Es ist der Versuch der Politik, das komplexe Geschehen einer großen und ernsthaften Epidemie mit einem einzigen Wert steuerbar und bewältigbar erscheinen zu lassen.
Ich hake mal kurz ein. Sie sagten, es sei ja ganz wesentlich, ob die dann in den Krankenhäusern sind, geimpft und ungeimpft sind. Jetzt wird ja diskutiert, dass es als Merkmal der Erfassung eigentlich nur die Kategorie gibt Impfdurchbrüche, also sprich Menschen, die geimpft sind in den Krankenhäusern und Symptome haben, dass aber ansonsten gar nicht so richtig erfasst wird, wie hoch der Anteil der Geimpften in den Krankenhäusern ist. Macht das Sinn?
Nein, das macht natürlich keinen Sinn. Also da sprechen Sie ein ganz wichtiges Thema an. Wir haben ja in der jetzigen schlecht gemachten epidemiologischen Betrachtung auf der Seite der Ungeimpften ist der Corona-positive Mensch ein Corona-Infizierter und wird gezählt. Das sind dann die Zahlen, die allabendlich da erscheinen. Bei den Geimpften sind es aber nur die symptomatisch. Das ist schon alleine eine Unwucht, die einer Erklärung harrt. Ja. Weiterhin weist das darauf hin, also das, was wir eigentlich bräuchten, wenn wir eine, ich sag mal, aufgeklärte, dem fachlichen Ansprüchen genügende epidemiologische Betrachtung der Situation hätten, dann müssten wir heute 2 Bevölkerungskohorten aufsetzen, mindestens. Und eine davon wären Geimpfte. Und wir müssten meinetwegen 20.000 geimpfte Personen in Deutschland identifizieren, ähnlich wie wenn wir eine Werbekampagne planen oder eine Umfrage bezüglich, der nächsten Wahlergebnisse. Das ist ja zu machen. Und ich glaube, die Leute wären auch bereit dazu, das zu machen. Und die müsste man alle 14 Tage testen und gucken, wie viel Prozent entwickeln trotzdem die Infektion, das ist keine Erkrankung, und wie viel davon werden symptomatisch, das werden dann nach RKI-Definition Impfdurchbruch. Natürlich sind die Infektionen im gewissen Sinne auch ein Durchbruch, ja, also wenn wieder Corona nachweisbar ist. Aber wir sind völlig im Blindflug. Wir wissen es nicht, weil wir uns nicht die Arbeit machen und weil an den entsprechenden Stellen auch, muss man ganz klar sagen, Personen sitzen, die die fachliche Expertise also nur, ich möchte vorsichtig sagen, ungenügend ausspielen. Und eine weitere Kohorte wären natürlich die Ungeimpften, wie von Anfang an von uns gefordert. Die Melderate, das heißt sogenannte Inzidenzzahlen, Häufigkeitszahlen auf der Basis von durchgeführten Testen, ist von der Testfrequenz nicht abzugrenzen. Insofern, ich habe immer gesagt, das Papier nicht wert. Wenn wir am Wochenende weniger testen oder wenn Ferien sind, dann haben wir weniger. Ich meine, das sind Dinge, die eigentlich nicht passieren dürfen.
Sie sprachen vorhin Versäumnisse an, etwas zu machen wie die von Ihnen gerade geschilderte Kohortenbildung. Da sprachen Sie von den verantwortlichen Stellen. Also wessen Aufgabe wäre das denn eigentlich jetzt hier systematisch das mal auch zu erforschen und da solche Studien zu machen mit den Kohorten, die Sie gerade beschrieben haben?
Wir haben ja ein relativ ausgebautes System, wohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, von Einrichtungen, die die Politik beraten. Wir haben eine oberste Bundesbehörde, die sich Robert-Koch-Institut nennt, aber auch noch andere, die im Bereich Impfstoffe zum Beispiel eine große Rolle spielen. Und also wenn diese Institutionen, ich sag mal, auch nicht nur politisch gesteuert werden, sondern auch zum Beispiel, das ist ja die aktuelle RKI-Diskussion, auch einen wissenschaftlichen Beirat hätten, wo nicht nur Physiker, nicht nur Biologen, Molekulargenetiker, Mobilitätsforscher und Computeranhänger sitzen, sondern auch Leute, die praktische Erfahrung mit der Bekämpfung von Epidemien haben. Ich erinnere einfach daran an die Probleme, 700.000 Krankenhausinfektionen jedes Jahr in deutschen Krankenhäusern. Krankenhaushygieniker, Infection Control Experten, ja, die gehören da rein, die Praxis haben, die wissen, was das Charakteristikum von Epidemien ist, was man dazu braucht. Ich sage auch, welche Demut man vor solchen Geschehnissen haben muss, denn die sind nicht einfach zu erfassen, da muss man einen guten Erfahrungsschatz haben, praktisch, nicht unter dem Mikroskop. Und wenn man also so ein RKI zum Beispiel im Sinne eines potent und klar auftretenden wissenschaftlichen Beratungsgremiums flankieren würde, von der Politik hälftig, von der Wissenschaft vielleicht hälftig besetzt werden würde und wo das RKI eine Berichtspflicht hätte. Ja? Also wo das RKI monatlich, wie wir das in anderen Institutionen auch kennen, also einfach darstellen müsste, was es tut. So ein wissenschaftlicher Beirat kann nicht die Politik ersetzen, kann auch nicht das RKI steuern, aber kann klare Kommentare über die Richtung der Arbeit, über die wissenschaftliche Basierung machen, vorausgesetzt, es würde nicht nur von Laborleuten und Physikern besetzt werden, also von Leuten, die relativ entfernt von dem Erfahrungsbereich von Epidemien und Infektionskrankheiten sind. Das wäre ein Beispiel.
Wie verhält es sich eigentlich jetzt beim Robert-Koch-Institut? Inwieweit ist das tatsächlich ein Forschungsinstitut und inwieweit ist es eine, ja, unter dem Schirm des Bundesgesundheitsministeriums stehende Behörde mit Verwaltungsaufgaben? Wie verhält sich das Verhältnis?
Naja, von dem Namen her, Robert Koch war ja im 19. Jahrhundert ein Modernisierer, der die heute viel geschmähten bürokratischen Arbeitsweisen zum Beispiel bei der Cholera-Bekämpfung eingeführt hat, wo Fachleute statt Honorationen über die Epidemiepolitik bestimmt haben. Das war damals sehr modern. Man hat Top-Down-Mechanismen eingeführt. Im 19. Jahrhundert war Bürokratie eine Innovation, eine positive Innovation. Heute wissen wir, 150 Jahre später, dass Gesellschaften komplexer Natur sind und wir haben eigentlich unsere Steuerungsmechanismen modernisiert. Wir wissen, dass man die Leute anders mitnehmen muss, dass da viel, wie man widersprechende Interessen besser miteinander in Einklang bringt, wie man unterschiedliche heterogene Gruppen zum gemeinsamen Handeln bringt. Das sind alles Dinge, die heute mit bürokratischen Modellen nicht mehr zu erreichen sind. Insofern, also das RKI ist eine Behörde, so heißt sie auch, ist der politischen Steuerung unterworfen. Wenn man sich darüber Gedanken machen will, wie es besser wäre, dann habe ich ja eben zugesprochen, sollte man den wissenschaftlichen Input breit aufgestellt deutlich erhöhen. Aber das ist die Situation. Und also man darf es nicht damit verwechseln, dass Wissenschaft die Politik steuern soll. Politik hat einen anderen Job. Politik soll wissenschaftliche Ergebnisse berücksichtigen, aber muss in eigener Verantwortung sie in der Gesellschaft umsetzen. Aber die wissenschaftliche Input sollte von den Bundesoberbehörden also in größerer Eigenständigkeit und in größerer auch Wissenschaftsbasiertheit, als es der Fall ist zurzeit, erfolgen. Also das gute Beispiel ist die alte Geschichte um Heinsberg, ja, einen unserer ersten Hotspots, nicht? Also da muss ich einfach sagen, ein RKI, was ich in den Spiegel gucken kann, hätte am Tag nach dem ersten Auftreten und dem Verdacht auf Hotspot, würde ich mal sagen, mit 50 Leuten, die sich aus den Bürokratiesesseln erheben hätten sollen, müssen, ja, dort auftreten müssen und sofort das machen, was der Kollege Hendrik Streeck da gemacht hat, nämlich, die erogene Übertragung war ja schon klar, gucken müssen, ob zusätzlich eine Schmierinfektion vorliegt. Der entscheidende Punkt, ja, müssen wir die Supermarktwägen desinfizieren oder nicht, Abstriche machen, gucken, was ist mit den Kloschüsseln, was ist mit Umgebungsuntersuchungen der Kontakte, also auswärmen müssen, raus aus den Sesseln, sofort vor Ort, nicht? Also das wäre moderne Epidemiologie. Und Sie wissen ja, was passiert, also es hat dann ein Institut, das wissenschaftlich gut aufgestellt ist und genügend Motivation, endogene Motivation hatte, dann gemacht und hat sich dafür dann noch hinterher Vorwürfe anhören lassen müssen, die sehr weitgehend und sehr persönlich waren. Es ist ein Unding, was damals passiert ist. Und das zeigt das Beispiel sehr gut, wo es bei uns krankt. Nicht, das sind Bürokratien, die sie erhalten haben aus der Robert-Koch-Zeit, aus dem 19. Jahrhundert, die aber angesichts einer im modernen Zeitalter auftretenden Epidemie völlig dysfunktional geworden sind.
Dann vielleicht wieder weg vom Robert-Koch-Institut und hin in die Krankenhäuser. Sie sprachen vorhin von 700.000 Krankenhausinfektionen jedes Jahr. Man hört nichts mehr darüber, ob sich die Leute mit Corona eigentlich anstecken im Krankenhaus. Hören Sie was darüber?
Ja, das ist ein wichtiges Thema. Das ist völlig verschwunden. Wir wissen aus der Infektiologie, das ist das Beispiel Bergamo, ja, dass ein unvorbereitetes Gesundheitssystem im Bereich Krankenhausversorgung, ärztliche Versorgung ambulant und im Pflegebereich häufig einen ersten, da lässt sich die Epidemie als erstes nieder, ja, wenn die Institutionen nicht vorbereitet sind. Das ist die alte Metapher. Haben wir in Bergamo eigentlich ein tödliches Virus gesehen? Oder haben wir in Bergamo ein zusammenbrechendes Gesundheitssystem gesehen, das dysfunktional organisiert war, nicht vorbereitet war, seine eigenen Vorschriften nicht im Kopf hatte und die Patienten, die dahin strömten, dann nicht abgetrennt haben von den Nicht-Corona-Patienten, die sie wieder nach Hause geschickt haben, dann wieder aufgenommen haben, die Mitarbeiter nicht geschützt haben, es war keine Schutzkleidung, da keine Masken, kein Nichts. Chaos ist ausgebrochen. Was haben wir da gesehen? Nicht? Nach unserer Überzeugung haben wir ein zusammenbrechendes Gesundheitssystem gesehen. Nicht? Also Krankheit, Epidemie ist kein rein biologisches Phänomen, sondern immer auch eine Reflexion des Sozialen und der versorgenden Einrichtungen. Und wir haben am Anfang, es gibt da auch einzelne Zahlen drüber, aber dass wir jetzt über die bisherige Laufstrecke der Epidemie wissen könnten, wie viele Patienten sich da angesteckt haben. Das RKI hat das eine Zeit lang versucht zu veröffentlichen, aber das ist extrem schwierig, das Wissen aus der Infektiologie abzugrenzen. Und ich denke, das ist späteren Untersuchungen muss das obliegen. Aber auf jeden Fall liegt die Zahl nicht bei null. Ja. Die Krankenhäuser sind heute natürlich besser vorbereitet und man muss hoffen, dass das natürlich nicht die größte Zahl ist, aber wir müssen uns über diesen, man nennt das nosokomialen Aspekte, dann noch mit beschäftigen.
Was für Aspekte?
Man nennt das nosokomiale Infektion, also eine krankenhauserworbene Infektion, nennt man nosokomial. Mhm. Also das wäre dann sozusagen die nosokomiale Corona-Infektion. Das spielt zurzeit gar keine Rolle, wird aber in Zukunft, denke ich, dann nachträglich hoffentlich noch untersucht.
So wie das jedenfalls in manchen Krankenhäusern mal ein großes Problem war, ist es ja auch in den Pflegeheimen der Fall, dass sich die Leute in den Pflegeheimen dann in sehr großer Zahl anstecken und versterben. Darüber hatten wir uns auch in der letzten Folge unterhalten. Da haben Sie darauf hingewiesen, dass da viele Todesfälle vermeidbar gewesen wären im vergangenen Winter in den Heimen. Wenn Sie sich die momentane Lage anschauen, sind Sie der Überzeugung, dass die Pflegeheime in diesem Winter besser geschützt sind?
Ja gut, Sie haben natürlich schmerzhaft gelernt. Und wir haben ja unter dem Begriff Protection, also zielgruppenorientierte Prävention, von Anfang an darauf hingewiesen, dass Pflegeheime, aber zum Beispiel auch ambulante Pflegesituationen, Hotspot-anfällig sind. Nicht? Also ich glaube auf jeden Fall, die Dinge, die am Anfang da wirklich ja furchtbar waren, dass keine Masken, keine Strategie, keine Ruhe, kein Know-how gesteuertes Verhalten da war, sondern zum Teil die schiere Panik, das wird jetzt in diesem Winter hoffentlich nicht mehr die Rolle spielen. Trotzdem wird es zu einzelnen Ausbrüchen kommen. Es wird uns übrigens immer begleiten und die ganzen nächsten Jahre, weil es gibt immer wieder natürlich, gerade bei Heimbewohnern, kleine Gruppen, bei denen der Immunschutz nicht so gut ist. Und wenn man da nicht rechtzeitig nochmal impft oder das nicht bemerkt, dann kann es immer wieder zu wird immer wieder zu kleinen Ausbrüchen kommen. Da müssen wir drauf gefasst sein. Das muss in die gesundheitliche Versorgung integriert werden, wie wir das ja auch haben in Heimen, dass wir zum Beispiel Norovirus, das ist ein Virus, was nosokomial übertragen wird, durch Nierinfektionen und starke Durchfälle macht. Sowas kennen wir in Krankenhäusern und Pflegeheimen ja auch heute. Und das macht auch Todesfälle, weil ein alter Mensch unter Umständen mehrere Tage heftigste Durchfälle nicht überlebt, weil das ein furchtbarer Stress ist für einen heilsamen Körper. Also insofern, wir werden immer wieder damit zu tun haben. Und ich denke schon, dass es jetzt besser ist, weil einfach Erfahrung gemacht worden ist. Allerdings hat man bis jetzt immer noch nicht, ja, also auf der politischen Seite und auf der offiziellen Seite der Diskussion über epidemiologische Strategien spielt die gezielte Prävention immer noch nicht die ihr zustehende Rolle. Wir sehen es ganz klar da drin, zum Beispiel bei den Impfkampagnen, wo es ja dringend notwendig wäre, zielgruppenorientierte Strategien mehr in den Vordergrund zu stellen. Nicht? Also es ist passiert, dass, weiß ich nicht, also wirklich, also einer Kultursensibilität wirklich völlig freien Vorgehensweise, dass man da Zeuge wird, nicht, also meinetwegen im Ramadan einen Impfbus vor die Moschee zu fahren. Also dann fehlt es nur noch, dass man auch noch Currywurst aus Schweinefleisch anbietet. Also das ist irgendwie, das ist nicht das, was man in der Präventiologie eigentlich weiß und kann, dass man sich überlegt, wo haben wir unsere Problempopulation, wo müssen wir hingehen, was machen wir, um da die Meinungsführer zu erreichen, etc. pp. Wir haben ja leider die Zahlen nicht, aber die Indizes sind ganz klar, dass heute auf den Intensivstationen sehr viele Patienten und Patientinnen mit Migrationshintergrund liegen. Aber warum wird es nicht offen diskutiert? Warum wird es nicht offen auch adressiert? Denn wir wissen ja aus anderen Bereichen der Gesundheitsversorgung, dass man diese Gruppen sehr gut erreichen kann. Nur man muss es halt passend machen. Und um das passend zu machen, muss man verstehen, dass außer der Taktik, die ganze Gesellschaft jetzt wieder in den Lockdown zu schicken, es noch weitere, viel bessere Taktiken gibt, die nämlich heißen, zielgruppenorientiert vorzugehen. Die Geimpften in unserer Bevölkerung sind aus dem Gröbsten raus. Natürlich gibt es diese Durchbrüche, aber die Problematik, die Musik, die traurige Musik spielt bei denjenigen, die zum Beispiel durch Impfprogramme, die durch Programme der Kontaktbeschränkung, der Vorsichtsmaßnahmen, die so soweit vernünftig sie sind, nicht erreicht werden können, dass man also da sich überlegt, wie kommen wir da dran. Es wäre viel besser, wenn die Gesundheitsämter mit dieser unseligen Kontaktverfolgung, also die etwas zurückfahren würden, viele Gesundheitsämter tun das ja auch und haben es auch schon längst begriffen, und ihre personellen Kapazitäten und ihre Erfahrung darauf konzentrieren würden, dorthin zu gehen, wo heute da die epidemiologischen Hotspots sind. Da muss man vor Ort gehen. Das ist wieder die Analogie zu Heinsberg. Man muss aus den Sesseln raus, man muss vor Ort gehen. Die ganzen Leute sollten vom Telefon weg und in die sozialen, in die ethnischen Problemviertel gehen und dort versuchen, über die dortigen kulturellen Einrichtungen etc. pp. An die Leute, die da was zu sagen haben, heranzukommen, die Personen anzusprechen, vernünftige, adäquate Programme aufzusetzen. Das wäre das, was wir heute eigentlich machen müssen. Neben dem dritten Punkt, dass wir an der Versorgung arbeiten müssen, das ist der Mangel an Intensivbetten. Das ist ein weiterer Punkt, der auch skandalös sich entwickelt hat, aber ist ein anderes Thema.
Sie waren lange in den 80er, frühen 90er Jahren Leiter der Arbeitsgruppe HIV-Infektion an der Uni Köln. Kurz mal die Parallele dazu versucht. Damals wusste man schon ziemlich genau, wer die Risikogruppen waren bei HIV. Warum hat man daraus nicht gelernt?
Ja, das fragen Sie mich wirklich. Die Antwort kann ich Ihnen auch nicht sagen. Es war auf jeden Fall damals, und wenn Sie umschauen sich unter den Infektiologen, Virologen, Mikrobiologen, die sich in der Diskussion beteiligen, dann sehen Sie, dass diejenigen, die praktische Erfahrung mit der HIV-Epidemie vorweisen können, dass die in der Argumentation, in der Tendenz andere Seiten anschlagen als diejenigen, die vom Labor kommen. Ja? Also die, das gebe ich offen zu, mich wirklich maßgeblich prägende Erfahrung bei der HIV-Infektion war, dass wir durch die Berücksichtigung der Eigenheiten, der Bedürfnisse, der Bedarfe bei den Problemgruppen, also wo das die Epidemie am größten, am meisten aufgetreten ist und auch ja erhebliche Konsequenzen gezeitigt hat, dass dadurch, dass man die Präventionsanstrengungen dort angedockt hat und die entsprechend angepasst hat, dass man dadurch eigentlich die Sachen in den Griff gekriegt hat. Natürlich kamen dann die Medikamente, aber vorher gab es AIDS-Hilfen, Safer-Sex-Kampagnen. Speziell die AIDS-Hilfen waren extrem wichtig, weil man den ja Gesellschaften nicht so akzeptierten homosexuellen, bisexuellen Männern zum Beispiel da ein Forum gegeben hat, wo sie als Sozialträger selbst ihre Programme und ihre Versorgungseinrichtungen ja mit prägen konnten. Man hat ihnen also etwas an die Hand gegeben, was ihre Gruppenidentität gestärkt hat, wodurch sie in die Lage versetzt wurden, für Safer-Sex-Kampagnen zum Beispiel intern auch zu werben. Genauso bei den Drogenabhängigen, intravenös Drogenabhängigen, ja, die für uns ein Riesenproblem war, weil wenn die ins Krankenhaus kamen, sind die in kalten Entzug gerutscht und haben uns die Einrichtung zerschlagen. Ja. Wir durften die damals nicht mit Heroinersatzstoffen behandeln. Wir durften es nicht, wir hätten unsere Approbation verloren. Und es war eines der großen Kämpfe damals, ja, gegen die konservative deutsche Psychiatrie, die dass wir das durchgesetzt haben. Ja. Dadurch wurden die Patienten und Patientinnen überhaupt erst behandelbar. Ja. Wir konnten ihnen über den Entzug weghelfen, indem wir sie substituiert haben. Heute ist das Methadon. Man kann sich das heute gar nicht mal vorstellen. Ja. Das ist gut gemachte Prävention. Ja. Also Personen wie Rita Süssmuth zum Beispiel haben da entscheidend mitgeholfen, die Gesellschaft zu öffnen dafür, dass man hier vulnerable Gruppen hat, die wo katastrophale gesundheitliche Situationen existieren und dass man sich dann darauf einlassen muss, mit denen irgendwie in Kontakt zu kommen, um Gruppen adäquate Vorgehensweisen hinzukriegen. Und das ist, wenn man das überträgt auf die heutige Situation, der Grund gewesen, warum ich auch persönlich mich dafür eingesetzt habe, schon bereits im Februar, im März 2020, ja, dass man, wir wussten, es geht in die Pflegeheime. Ja, wir haben gesagt, deswegen muss man pflegeheimspezifische Konzepte bereits jetzt entwerfen, bevor Wolfsburg und Würzburg und so weiter existiert. Es wird kommen. Wir haben gesagt, macht in den Gesundheitsämtern vor allen Dingen, stellt Hilfstrupps, also Taskforces auf die Beine, die genügend Masken dabei haben, die genügend Tests dabei haben und die vor allen Dingen Ruhe und Konzept dabei haben und den Heimleiter am Freitagabend, das ist immer Freitagabends, ja, entlasten können und verhindern können, dass Heimleiter für Leiter vor lauter Angst bis Montag wartet. Dann ist nämlich das gesamte Heim durchinfiziert. Die am Freitagabend leicht erreichbar dahingehen und für Ruhe sorgen, die Leute durchtesten und den aufgeregten Heimmitarbeitern sagen, was wir machen müssen. Und ja, aber diese spezifischen Vorschläge sind überhaupt nicht umgesetzt worden. Man hat da auch schon angefangen, auf Zahlen, auf einzelne Zahlen zu starren. Und das ist eines der Gründe, warum die Sache so schief gelaufen ist. Und das hat natürlich die Bevölkerung im Kopf behalten. Sie hat gesehen, dass da nicht wirkungsvoll gehandelt wurde. Und ist sicherlich einer der Gründe für heute, dass wir in so einer Glaubwürdigkeitskrise sind, dass wir da reingerutscht sind, dass es jetzt eigentlich nur noch ein politisches Theater ist, aber glaubwürdige fachliche Konzepte praktisch nicht mehr geäußert werden können.
Zum Stichwort Risikogruppe und es zieht sich ja wie ein roter Faden, dass immer wieder aus meiner Sicht sehr nachvollziehbar gefordert wird, so wie Sie es auch tun, doch risikogruppenorientiert die Bekämpfungsmaßnahmen zu gestalten und eben statt wieder alle mit einem Lockdown zu beglücken, beispielsweise. Jetzt gibt es so eine verbreitete Neigung, die, glaube ich, jetzt im Zusammenhang mit dem Booster auch schon wieder zu beobachten ist, dass wir doch eigentlich alle Risikogruppe sind. Weil wenn das auch für uns selbst vielleicht nicht so gefährlich ist, das Virus, dann könnten ja die kleinen Kinder ihre Großeltern anstecken. Also die allein der Umstand, dass man ja doch, wenn man infiziert ist, jetzt wiederum andere damit in Gefahr bringen kann, wird dann für genommen, um zu sagen, das bringt doch alles nichts, jetzt hier nur an einzelne Gruppen heranzugehen. Man muss da doch in die Breite wirken. Können Sie das noch hören?
Ja, ich kann Sie gut hören.
Nein, ob Sie das noch hören können, diesen Einwand.
Entschuldigung, das war der zweite Versprecher heute. Aber es ist natürlich kann ich das noch hören. Ich muss es hören, weil es ist eins der größten Missverständnisse. Ja, also jetzt die Politik in Deutschland ist der Prämisse gefolgt, dass die Bundeskanzlerin die Scheidende ganz entscheidend sei, dass man sozusagen, wenn man die gesamte Gesellschaft in Lockdown schickt, einschließlich der Kinder, ja, dass dann die Großeltern verschont bleiben. Also wenn es irgendetwas gibt, wo man sagen muss, dass es komplett gescheitert ist, dann das, ja, dann die 50.000 Todesfälle bei über 80-Jährigen im Winter berätes Beispiel. Und außerdem ist es auch nicht fachlich richtig, weil Kinder ja kaum ein Risiko haben, zu erkranken, schwer zu erkranken, zu sterben oder langfristige Folgen davon zu tragen. Natürlich gibt es Long-Covid und so etwas, aber von der Morbidität her sind Kinder durch Corona nicht als Gruppe schwer getroffen, wenn man es vergleicht mit den Folgen, die sie zu vergegenwärtigen haben, zum Beispiel durch den Verlust von 1 bis 2 Schuljahren oder gar häuslicher Gewalt oder auch einfach psychosoziale Entwicklungschancen, dadurch, dass sie nicht mehr mit anderen Kindern spielen können. Also es ist einfach nicht richtig, eine Gesellschaft, die sich aus heterogenen Gruppen hinsichtlich der Epidemiologie oder der Epidemie, der Anfälligkeit zusammensetzt, alle in den gleichen Lockdown-Omnibus zu setzen, sondern man hätte von Anfang an, da wie andere Länder es auch getan haben, also gerade was die Schulen angeht, eine andere Politik fahren müssen. Natürlich, wenn wir eine Epidemie jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, wenn jetzt ein Flieger aus Kenia käme und würde hier eine Handvoll Malaria-Mücke einschleusen, ja, es gibt die Flughafen-Malaria, und es würde hier Malaria auftreten, um den Kölner oder Frankfurter Flughafen rum, dann wäre es natürlich richtig, alle Leute aufzusuchen, ja, die da Fieber kriegen und irgendwann, da die Mücken hier nicht überleben können, ist die Sache wieder weg. Also da kann man muss man einen 100% Ansatz fahren. Aber bei so einer Erkrankung wie Corona ist halt der Grundsatz, sie wird asymptomatisch übertragen, wir können Infizierte nicht zuverlässig erkennen, wenn sie sich nicht testen lassen. Wir können nicht alle 3 Tage die gesamten 80 Millionen Deutsche testen, ja, das geht nicht. Also haben wir die Infektion im Land und sie wird dort bleiben. Und weil sie da ihr Unwesen treibt, können wir nicht mehr die Zero-Covid oder auch No-Covid-Strategie fahren. Es hat keinen Sinn, der Bevölkerung die Illusion aufzusetzen, wir würden das in irgendeiner Form wieder wegkriegen. Von daher muss man dann im nächsten Schritt, schmerzhaft, wie das erscheint, aber es ist halt die Aufgabe der Wissenschaft, der klinischen Infektiologie und dann letztendlich auch der Politik, eine Wahl treffen, wenn wir es nicht aus dem Land kriegen, wo ist denn am meisten Problem zu erwarten und wo ist weniger zu erwarten. Und die Kräfte muss man da ansetzen, wo mehr zu erwarten ist, viel mehr zu erwarten ist, denn in den Altersgradienten, nicht zu vergessen, in den sozialen Gradienten, also in den Vorstädten, in Frankreich ist das ja ganz furchtbar, ja, also wo Gruppen leben, die ein schlechteres Einkommen haben, einen schlechteren Bildungsstandard haben, die schlechter erreichbar sind aus vielerlei Gründen, ja, dort die Anstrengungen zu konzentrieren. Diese Analyse hätte man eigentlich erwarten müssen und man hätte erwarten müssen, dass man da ein gezieltes Vorgehen macht, aber es wurde halt immer auch im Bundestag von maßgeblicher Seite gesagt, dass das nicht ginge. Das würde ungefähr so heißen, wenn wir sagen, wir wollen gegen die Fettleibigkeit angehen und wissen wir auch, dass da ein sozialer Gradient besteht und wir würden jegliche Prävention lassen, weil wir sagen, das geht nicht, das ist unmöglich, wir können die Gruppen nicht erreichen. Das ist also aus der Sicht einer aufgeklärten Infektiologie oder eines aufgeklärten Präventionskonzeptes ein völlig unhaltbarer Zustand.
Kurz noch und dann sind wir auch am Ende. Aber weil es wichtig ist, müssen wir darüber sprechen, die Lage in den Krankenhäusern. Jetzt zu den Beschlüssen, die diese Woche gefasst worden sind, gehört ein Versorgungszuschlag für die wegen der neuen Corona-Welle besonders belasteten Krankenhäuser, nach den Medienberichten. Haben Sie eine Meinung dazu, ob das sinnvoll und notwendig ist?
Naja, also wir haben ja diese Papiere zur intensivmedizinischen Betreuung von Covid-Patienten ja veröffentlicht im Juni des Jahres, die dann gefolgt waren von den sehr unterstützenden und die Botschaft verstärkenden Bericht des Bundesrechnungshofes. Sind da ja enorm unter Druck geraten, aber wir stehen natürlich zu den Analysen. Wir haben gesagt, es sind da ganz genau, das kennt man nicht, also im 2020 sicherlich 10 Milliarden Euro damals schon an Unterstützungszahlungen geleistet worden. Und wir haben also gerade für die Intensivkapazität und zusätzlich noch 650 Millionen für Investitionen im Bereich der Intensivmedizin, also die berühmten Intensivbetten, die gefördert werden, hätten sollen und die Gelder sind auch abgerufen worden. In der Konsequenz aber, in der Spitze hatten wir fast 35.000 Intensivbetten nach RKI-Angaben im letzten, also im 2020 Sommer und heute haben wir nur 22.000. Das nennt man Mitigation. Das ist der dritte Fuß einer Präventionsstrategie, die etwas auf sich hält, nämlich die Folgen zu mindern. Wenn wir also eine so bedrohliche Infektion oder Epidemie haben wie SARS-2, wenn wir das haben, und wir haben sie ja, und wenn das von der Politik immer wieder so gesagt wird und von dem RKI die Zahlen ein ja wirklich wie mit dem Meißelhammer immer eingehämmert werden, dann ist wirklich die Frage zu stellen, warum unser Land und die politische Leitung es nicht für nötig gefunden hat, diese 35 Betten zu erhalten und auch 45.000 Betten auszubauen, sodass wir jetzt für Covid-Patienten 20.000 Betten zur Verfügung hätten noch, die frei sind. Man fragt sich wirklich, wo das Geld hingekommen ist. Wir wissen natürlich, dass das Jahr 2020 für den Krankenhausbereich das wirtschaftlich erfolgreichste Jahr war seit Bestehen der Bundesrepublik. Offensichtlich ist das Geld nicht dort angekommen, wo die Pflegenden und die Ärzte arbeiten, am Frontend, wie wir sagen, sondern es ist zur Verschönerung der Bilanzen gebraucht worden. Und die Intensivbetten sind nicht ausgepackt, weil Personal fehlt. Es fehlt Personal. Das ist wirklich so. Aber warum hat man, das muss man dort wirklich fragen, warum hat die verantwortlich handelnde politische Führung des Landes es nicht für notwendig gefunden, eine breit angelegte Kampagne zur Wiedereinführung von, also zur Wiedereingliederung von Pflegekräften, die im Ruhestand sind oder in Teilzeit oder sich einen anderen Job gesucht haben, aufzurufen. Flankiert durch finanzielle Anreize, flankiert durch wöchentliche Ansprachen der Bundeskanzlerin. Da hätte sich wirklich mal sinnvoll an die Bevölkerung wenden können, ja, und sagen können, wir haben ja einen Notstand, bitte, ihr Pflegekräfte, ja, gebt euch einen Ruck, kommt in die Krankenhäuser, auch wenn ihr länger nicht gearbeitet habt, dann werdet ihr auf den Normalstationen eingesetzt. Das könnt ihr auf jeden Fall. Und erfahrenere, die gehen dann, weiß nicht, auf die Intermediate Care Station und dann auf die Intensivstation, und die dort schon jetzt Arbeitende werden in die ganz spezialisierte Pflege eingesetzt. So mit Willen, ja, hätte man sowas machen können. Wir bedauern heute die furchtbare Arbeitssituation, die die Leute da jetzt haben unter dem Druck. Also meine, das ist wirklich schrecklich. Es wird über Triage diskutiert. Aber warum haben wir nicht 45.000 Intensivbetten in einem entwickelten Land in 2 Jahren auf die Beine stellen können? Das ist überhaupt nicht erklärbar. Fehlanreize, Mitnahmeeffekte, der Bundesrechnungshof hat es ja gesagt. Das ist eine skandalöse Situation, und stattdessen wird jetzt wieder über Lockdown gesprochen. Auch die vierte Welle wird zu Ende gehen. Wir haben viel weniger Intensivpflichtigkeit durch die höhere Zahl von Geimpften zu erwarten. Aber trotzdem ist das natürlich eine schwierige Situation. Sie wird zu Ende gehen. Es käme jetzt darauf an, das, was wir an Reserven haben, die Notreserve zu öffnen, zusätzliche Betten zu öffnen, Pflegekräfte herbeizuholen, um die Patienten versorgen zu können. Das ist die Aufgabe der Krankenhäuser. Die sind dafür öffentlich finanziert worden. Die Intensivstationen stehen in den Krankenhausbedarfsplänen, und die sind nicht aus Spaß da, sondern die sind damit da, damit sie betrieben werden. Die haben die Verpflichtung übernommen. Die öffentliche Hand hat die finanziert. Wo sind die Strategien, Pflegekräfte zu gewinnen? Ja, wo sind die Prämien von meinetwegen 5.000 oder 10.000 Euro für den Berufswiedereinstieg? Hätte man viel machen können in 2 Jahren. Also Sie hören aus meinen Worten, da kann man mit dieser Situation kann man keineswegs zufrieden sein.
Zu den Widersprüchlichkeiten jetzt in der Corona-Politik, da könnten wir ja jetzt noch über das ganze Wochenende reden, wenn wir sie alle aufzählen würden. Zu den vielen Widersprüchlichkeiten zählt ja auch, dass gestern auf der Ministerpräsidentenkonferenz dann mit gnädiger Geste ein Pflegebonus wieder beschlossen wird, also eine Zusatzleistung für Pflegekräfte. Gleichzeitig aber die zuständigen Minister der Länder, die in den Tarifverhandlungen mit über die Entlohnung der Pflegekräfte derzeit sitzen, dort die aufgestellte Forderung eines monatlichen Zuschlags von 300 Euro bislang verweigern. Das ist nicht mehr zu verstehen, wie man so widersprüchlich handeln kann. Haben Sie eine Ahnung, wie sich, also es ist von 15 Milliarden viel die Rede, die an die Krankenhäuser gegangen sein sollen bislang, und jetzt kommt offensichtlich da noch weiteres Geld hinzu. Haben Sie eine Ahnung, wie sich das, also wie viel Geld ist eigentlich 15 Milliarden für die Krankenhäuser? Also wie viel Jahresbudget sprechen wir denn da?
Ja, wir haben im Krankenhausbereich, also jetzt über den Daumen, eine jährliche Kosten von 70 Milliarden. Das heißt also, 15 Milliarden sind, wenn ich mich jetzt nicht verrechne, ein bisschen weniger als ein Viertel. Mhm. Also die 15 Milliarden, die da als Unterstützungsleistung plus dann auch die Investitionsbeihilfen für die eingepackten Intensivbetten geflossen sind, das ist also, da kann man nicht, ohne rot zu werden, den Begriff Peanuts verwenden. Mhm. Ja, das ist ein erheblicher Schlag mit der Kelle. Mhm. Das ist ein erheblicher Nachschlag. Und wie gesagt, wer kontrolliert die Verwendung? Warum ist es nicht am Frontend zur Verbesserung der Arbeitssituation derjenigen, die dort diese harte Arbeit machen, verwendet worden, sondern ist von den Trägern der Krankenhäuser zu anderen Zwecken verwendet worden. Diesen Verdacht muss man ja äußern, und das müsste eigentlich politisch diskutiert werden. Also die politisch Verantwortlichen müssten hierzu vor den Untersuchungsausschuss kommen. Ja, das ist nicht hinnehmbar. Und die Leute am Frontend, also die harte Arbeit machen müssen, die müssen es ausbaden, und die Patienten natürlich auch.
Das ist ein Aspekt, der auch mich immer ungeduldig macht in der ganzen Berichterstattung über die Corona-Krise, wenn dann mit großer Sensationsgier dann aus den Krankenhäusern berichtet wird. Wird immer vergessen, dass wir es ja mit Wirtschaftsbetrieben dort zu tun haben, nicht? Dass wir es ja, das ist, wie Sie sagen, die Krankenhäuser oft zu Klinikketten gehören, wo man in den Bilanzen nachlesen kann, wie, was für ein glanzvolles Jahr sie 2020 gehabt haben, und dass es da eben auch um sehr viel Geld geht.
Natürlich, ich meine, Herr Seehofer, uns allen bekannt, hat in seiner Zeit in der ersten Hälfte der 90er Jahre ja nicht umsonst den Scheckbuch-Metapher bedient, hat er damals gesagt, also das Gesundheitswesen wird mit dem Scheckbuch organisiert, nicht? Mhm. Helios hat in 2020 die größte Dividendenausschüttung seiner Unternehmensgeschichte gemacht, der größte private Träger in Deutschland, nicht? Ich meine, das sind ja alles Sachen, ja, und wenn Sie das mit den 300-Euro-Fonds angesprochen haben, ich meine, man kann ja darüber reden, denken, wie man will, Tarifverhandlungen folgen halt einer eigenen Logik. Das ist ja sozusagen alles in Ordnung. Nur im Falle einer Epidemie, einer katastrophal verlaufenden, muss man ganz klar sagen, also einer wirklich schwerwiegenden epidemischen Situation, ich will das Notlagewort nicht nennen an der Stelle, ja, einer schwerwiegenden Situation, kann oder könnte man oder muss man sich auf verantwortlicher politischer Seite doch überlegen, was Wertschätzung heißt. Und jemand, der etwas Führungserfahrung weiß, dass man da mit kleinen Dingen so viel kaputt machen kann, dass man das Ganze nicht mehr zurückholen kann. Also da muss man sich überlegen, ob es wirklich jetzt clever ist, ja, so eine 300-Euro-Forderung abzulehnen und in Frage zu stellen. Oder ob man in dieser Situation vielleicht sich erstmal hinsetzt, was wäre denn eine Strategie der Wertschätzung für die Pflegekräfte, die es hier in den Krankenhäusern und überhaupt im Lande gibt? Was wäre denn eine Situation, dass sich die Stimmung verbessert und dass sich die Motivation verbessert, der häufig ja vom System enttäuschten Leute, ja, die sich zurückgezogen haben? Was wäre denn etwas, was die überhaupt wieder in Betracht ziehen lassen könnte, sich zu melden in dem Krankenhaus, wo sie früher schon gearbeitet haben, zu sagen, hallo, hier bin ich, ich bin bereit, wieder mit anzupacken, zumindest für ein, zwei Jahre, bis wir über die Situation raus sind. Was wäre denn das? Und wenn es da eine verantwortliche Führung gäbe, ja, die sich solche Gedanken überhaupt machen würde, das heißt, die über Mitigation nachdenkt, die nicht nur sagt Lockdown, sondern die sich sagt, wie können wir die Elastizität des Systems hinsichtlich des Behandlungsauftrages, Versorgungsauftrages verbessern. Wenn es das gäbe, dann könnte man sich solche Gedanken ja machen und sagen, also bitte in diesem Fall, wir setzen die Tarifrunde auf, weiß ich nicht, wir setzen sie aus oder wir machen eine Extraleistung oder wir nehmen den Ton raus, wir machen ein besonderes Jahr, wir machen und jeder Euro, der da investiert wäre, wäre ja im Vergleich zu den Kosten eines Lockdowns, also ich kann es jetzt nicht so schnell berechnen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, ein gut investierter Euro. Ja. Und Wertschätzung ist ja auch ein Wert innerhalb der Gesellschaft, der auch darüber hinaus eine tragende Bedeutung hat. Also es kann ja nicht falsch sein, diesen wichtigen Berufsgruppen der Pflegenden und der Ärzte also in dieser Situation also eine besondere Wertschätzungszuwendung dazukommen zu lassen. Das kann ja nicht falsch sein.
Herr Schrappe, wir sind am Ende unserer Zeit. Wir haben ja nicht das ganze Wochenende und unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht auch nicht. Deswegen darf ich Ihnen ganz herzlich danken. Schöne Grüße nach Köln.
Ja, und, ich danke Ihnen auch.
Ja, und danke schön und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.